aus Hamburg.
Und Siegen.
Und herzlich willkommen zu unserem Podcast für die Bauindustrie. Zukunft bauen. Dem Zukunftspodcast für alle, die sich für die Zukunft von Bauen und Leben interessieren. Wir sind
Martin
und Christian. Und wir werfen in diesem Podcast einen Blick auf die Zukunftsentwicklungen von Branche, Technologie und Lebenswelt. Es wird dabei um die Veränderung der Baubranche gehen und darum, was dies für uns und für die Unternehmen der Branche bedeutet. Heute haben Martin und ich uns erneut hohen Besuch eingeladen. Wir haben das Präsidium und die Geschäftsführung des Deutschen Asphaltverbandes zu Gast. Mit Ihnen blicken wir noch einmal auf das Jahreshighlight zum Beginn von 2024 zurück, die Deutschen Asphalttage in Berchtesgaden, und tauchen dann ein in die Marktsituation, die Materialsituation, Themen der Regulierung und natürlich in alle Fragen rund um die unternehmerische Sicht auf das Thema Asphalt. Welche Bedeutung hat der Baustoff für Deutschland und seine Infrastruktur? Und welche Themen beschäftigen zurzeit die Unternehmen, die Asphalt einbauen, produzieren und zuliefern? Für alle, die nicht so vertraut sind mit dem Baustoff, wird hier sicherlich klar, welche Bedeutung Asphalt für Deutschland, seine Infrastruktur und auch seine Wirtschaft hat. Und wir lernen auch am Ende, warum Schwarzsehen in Bezug auf Asphalt möglicherweise eine ganz positive Botschaft ist. Also rein in diese Folge. Wir freuen uns auf diesen intensiven Austausch. Ja, herzlich willkommen. Wunderschön, dass wir heute in dieser großen, erweiterten, kompetenten Runde beisammen sind, hier bei Zukunft bauen. Guten Morgen, Herr Nose, Herr Buckis und Herr Teube sind heute dabei. Ich freue mich, dass wir hier zusammen sind, und natürlich auch wie immer Martin Ferger.
Ja, schönen guten Morgen auch aus dem schönen Ruhrgebiet, und ich freue mich auf interessante Gespräche über Asphalt.
Guten Morgen aus Berlin.
Ja, schönen guten Morgen hier aus Bonn.
Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite, und wie immer, ich freue mich auf unser Gespräch.
Das führt uns ja schon fast ins heutige Thema hinein. Wir decken heute geografisch einen Großteil der Republik ab, und alle die Standorte, an denen wir uns gerade befinden, sind durch Straßen miteinander verbunden. Also man würde wahrscheinlich einen unterbrechungsfreien Weg aus Asphalt zwischen uns allen hier herstellen können. Heute im Schwerpunkt natürlich der Deutsche Asphaltverband mit den Köpfen dieses Verbandes. Nehmen Sie uns und unsere Hörerinnen und Hörer doch einmal mit hinter die Kulissen dieses Verbandes. Wofür steht der Verband? Was treibt Sie momentan besonders um? Was sind die Aufgaben? Und vor allen Dingen auch, was tun Sie persönlich in diesem Verband? Herr Nose, ich werfe Ihnen mal hier den Ball zu. Steigen Sie doch bitte einfach einmal ein.
Ja, ich bin seit 2018 Präsident des Asphaltverbandes. Gerade der Asphaltverband setzt sich natürlich sehr stark für unsere Straßen ein. Man muss wissen, dass doch 95% aller Oberflächen in Deutschland in der Infrastruktur aus Asphalt bestehen. Und das hat man eigentlich gar nicht so auf dem Schirm, wie wichtig doch dieser Baustoff ist. Aber auf der anderen Seite auch sehr zukunftsfähig. Wir haben sehr hohe Recyclingquoten wie kaum andere Baustoffe. Also vielleicht kann man noch Glas und Papier nennen, aber wir sind auch bei 90%, und das zeichnet eben auch gerade unsere Bauweise aus. Wir sind sehr flexibel, und insofern setzen wir uns natürlich auch gerade in der Zukunft für Innovationen ein, diesen Baustoff noch besser zu machen. Es gibt da viele Aufgaben, über die wir sicherlich gleich auch noch im Einzelnen sprechen werden. Wir vertreten circa 350 Firmen, die sich intensiv mit Asphalt oder um den Asphalt herum beschäftigen. Man muss wissen, dass im Straßenbau in Deutschland rund 3000 Betriebe aktiv sind, die eine Leistung von knapp 20 Milliarden erzielen. Das heißt, im Vergleich zur Bauindustrie sind wir so ein Zehntel. Aber was eben uns gerade auszeichnet, ist eben, dass wir, wie Sie es gerade schon sehr schön beschrieben haben, in Deutschland viele Städte miteinander verbinden, viele Regionen miteinander verbinden und gerade im Bereich der Wirtschaft natürlich auch mit unseren Autobahnen, die auch überwiegend aus Asphalt natürlich bestehen, sehr viele Güter transportieren. Und das ist sicherlich auch nochmal ein Thema, worüber wir gleich noch drüber reden sollten. Wie schaffen wir es, dass unsere Wirtschaft auch wieder gut funktioniert? Und das sind eben Aufgaben, die auch der Verband mit bewerkstelligt und darüber hinaus natürlich auch noch ein bisschen Forschung macht.
Da steigen wir gleich tiefer ein. Dankeschön, Herr Nose. Ich gehe mal rüber zu Herrn Bokis. Wir beide vertreten ja heute hier die juristische und kaufmännische Seite in dieser Runde und sind mit drei Ingenieuren hier auf der anderen Seite, zumindest hier im Podcast heute, die Minderheit. Wie geht's Ihnen da in Ihrer täglichen Aufgabe in der Geschäftsführung des Verbandes? Welche Themen beschäftigen Sie? Welche Themen haben Sie auf dem Tisch, die die Ingenieure vielleicht auch gar nicht immer so gerne im Blick haben?
Ja, ich bin es ja gewohnt, mit Ingenieuren zusammenzuarbeiten und schätze das mittlerweile auch. Also natürlich sind das teilweise ganz andere Denkweisen und Vorstellungen, aber ich glaube, da hat man zu einem guten Miteinander gefunden. Ja, also natürlich, wir sind als Asphaltverband eher ein technisch aufgestellter Verband und insoweit natürlich mit den großen Themen beschäftigt, die Asphalttechnologie letztlich umfassen. Das heißt aber natürlich nicht, dass wir davon irgendwie frei sind, dass wir uns um Recht und Juristerei und dergleichen kümmern müssen, sondern wir wissen natürlich, dass in Deutschland eine starke Bürokratie herrscht, dass die Unternehmen natürlich auch entsprechenden Beratungsbedarf haben bei Genehmigungen und bei umweltrechtlichen Fragestellungen. Und das ist natürlich auch eine Aufgabenstellung des Verbandes, sich darum zu kümmern, die Unternehmen zu beraten und da irgendwie durch den Dschungel durchzumanövrieren. Und insoweit ist es eigentlich eine klassische Aufteilung beim Verband, dass wir hier so eine Kompetenz haben auf wirtschaftlich-juristischer Ebene und natürlich auch auf der technischen Ebene.
Ich teile ja die positive Sicht darauf, dass sich das gut ergänzt. Und dass unterschiedliche Blickwinkel auf ein Thema am Ende eine Bereicherung sind und eben einen dann auch eher vollständigen Blick auf das Thema bringen. Und ich glaube, deshalb spreche ich es auch an, dass das insgesamt ganz wichtig ist, dass verschiedene Disziplinen miteinander am Tisch sind, wenn es um Lösungen für die Zukunft und für die Probleme von heute geht. Und Martin, da erleben wir ja auch immer wieder in vielen Unternehmen, dass das nicht immer so gesehen ist und Lösungen dann manchmal sehr einseitig sind. Also auch hier kann man sehen, die Vielfältigkeit, die hilft dann oft schon weiter, Themen doch ganzheitlich und klug zu erfassen. Herr Teube, Sie sind in der Geschäftsführung des Verbandes der Ingenieurpart neben Herrn Bokis. Können Sie seine Worte bestätigen an der Stelle?
Ja, klar, ganz und gar. Wir sind natürlich in erster Linie, wie der Kollege das auch schon gesagt hat, ein technischer Fachverband, aber die nicht technischen Themen werden durchaus immer mehr und das Miteinander, das macht's eben aus, denn als Deutscher Asphaltverband sind wir die Interessenvertretung der Asphalthersteller und Einbauer, aber eben darüber hinaus auch die Heimat von ungefähr 350 Firmen, die bei uns organisiert sind. Und das sind auch Firmen, die im erweiterten Sinne mit dem Asphalt zu tun haben, sei es als Dienstleister oder Zulieferer. Und wir verstehen uns auch als Vermittler zwischen Auftraggeber- und Auftragnehmerseite, fungieren als Ansprechpartner für die Auftraggeber, für die ausschreibenden Stellen in Deutschland. Und das sind alle Aspekte wichtig und wir setzen uns hier für eine nachhaltige Infrastruktur ein.
Wer in der Branche beheimatet ist, der weiß natürlich, eines der Highlights, alle zwei Jahre sind die Asphalttage in Berchtesgaden. Und da wollen wir vielleicht für die, die heute dieses Jahr nicht da waren beim letzten Mal, doch nochmal einen Blick drauf werfen. Herr Nose, was waren denn aus Ihrer Sicht so, auch mit ein bisschen Abstand, die Highlight-Themen des Jahres, was waren die Themen, die dort diskutiert worden sind, die bewegt haben, die vielleicht auch Hoffnung auf der einen Seite oder Sorgen auf der anderen Seite gemacht haben?
Ja, grundsätzlich muss man einfach mal sagen, dass Berchtesgaden ein wunderschöner Ort ist. Insofern, dass da im Winter natürlich, wenn Schnee liegt, und das war jetzt auch in den letzten Jahren der Fall, auch wenn es immer weniger wird, dass das ganze Ambiente dazu einlädt, auch gute Gespräche zu führen. Und das ist auch sicherlich für Berchtesgaden ganz wichtig. Da geht kein Mensch verloren. Ja, das ist ein kleiner Ort. Der Einzige, der vielleicht mal ein bisschen was erleben will, der fährt nach Salzburg. Aber er weiß eben auch, dass gerade in Berchtesgaden alle Entscheidungsträger in der Asphaltindustrie vor Ort sind. Und deswegen ist dieses Miteinander ein Bier trinken, ein Gespräch führen, über die Zukunft reden, über das, was nicht so gut läuft, auch immer mit im Vordergrund. Wir haben eine Ausstellung, wo auch viele Innovationen gezeigt werden. Und dann kommen wir natürlich immer zu dem spannenden Programm. Und wir hatten in diesem Jahr das Highlight, dass Herr Joachim Gauck gesprochen hat als Festredner. Und das ist ein beeindruckender Redner. Und gerade auch diese Aktualität bezüglich der ganzen Krisen, wirtschaftlichen Krisen, aber auch geopolitischer Krise, die ja insbesondere in Russland ist. Und da hat er natürlich aufgrund seiner Vergangenheit auch große Erfahrungen, hat er auch sehr viel persönlich erleben müssen. Sein Vater war ja auch lange in Kriegsgefangenschaft, beziehungsweise dann auch nachher in russischer Gefangenschaft. Und das war doch sehr beeindruckend, was er uns da berichten konnte. Aber wir haben natürlich in erster Linie auch fachliche Themen behandeln, die Transformation grundsätzlich in der Bauindustrie, wie aber auch dann speziell im Asphalt, wie kriegen wir es hin, mehr zu digitalisieren, Prozesse zu optimieren. Und was natürlich ein Riesenthema auch bei uns ist, ist die Energie. Ja, wie werden wir zukünftig noch nachhaltiger unseren Baustoff gestalten können? Und diese Themen werden uns auch sicherlich in den nächsten Asphalttagen, das nächste Mal sehen wir uns ja dann wahrscheinlich 2026, beschäftigen und diese Gespräche dann auch weiter fortsetzen.
Jetzt sind wir schon in der zumindest ehemaligen politischen Heimat, so ein bisschen in Berlin, von Herrn Gauck angekommen. Wenn ich mal Richtung Berlin und Politik blicke, Herr Nose, wie ist denn so aus dem Ruhrgebiet, wo Sie momentan sitzen, der Blick Richtung Berlin? Was sind so die Themen, die Sie Berlin zurufen oder mit denen Sie dort im Moment im Gespräch, im Dialog sind?
Ja, wir müssen natürlich leider auch feststellen, dass unsere Wirtschaft nicht mehr wächst. Und gerade für die Themen Transformation und so weiter benötigen wir natürlich auch Rückenwind, um das Ganze finanzieren zu können. Und insofern brauchen wir eine starke Wirtschaft. Und wir haben also leider jetzt ja im letzten Jahr wieder nur einen Investitionsvolumen von ausländischen Firmen von 22 Milliarden Euro feststellen dürfen. Das heißt, in den letzten Jahren wird kaum noch mehr in Deutschland investiert. Und was jetzt noch erschwerend hinzukommt, ist, dass unsere deutsche Wirtschaft auch mittlerweile eher ins Ausland geht und dort neue Produktionsstätten baut als in Deutschland. Das heißt, wir brauchen, um wieder Wachstum zu generieren, eine starke Infrastruktur. Und das ist eben jetzt genau der Appell an Berlin, dass dort dementsprechende Leitplanken gestaltet werden, dass wir dafür eben auch die nötigen finanziellen Mittel bekommen, damit unsere Infrastruktur, die sehr gut war, aber in den letzten Jahren total vernachlässigt worden ist, wieder auf den modernsten Stand gebracht wird. Wir haben diese Problematik in erster Linie natürlich bei den Brücken, ja, dass wir hier jährlich über 400 Brücken sanieren müssen. Ich lebe ja im Ruhrgebiet. Ich bin umgeben von Brückensperrungen. Das geht los mit der A1 in Leverkusen, die ja jetzt Gott sei Dank wieder halbseitig befahrbar ist, auch für die LKWs. Dann kam die nächste Sperrung in Neukamp bei Duisburg. Da ist mittlerweile auch das erste Teilbauwerk fertiggestellt. Also das funktioniert wieder. Aber dann kam die Talbrücke Ramede, eine Katastrophe für die Bevölkerung, für die Wirtschaft. Ein wirtschaftlicher Schaden von über 1,8 Milliarden Euro ist festgestellt worden durch das Deutsche Institut für Wirtschaft. Wir haben im Ruhrgebiet aktuell drei Sperrungen, wobei wir eine Vollsperrung bei Bochum haben, die temporär bis November noch geht. Und wir haben nochmal für den LKW zwei Sperrungen auf der 43 und auf der 42. Das heißt, wir haben viel zu spät begonnen, unsere Infrastruktur wieder zu modernisieren. Und diese Konsequenzen, die daraus entstehen, ist natürlich gerade auch für die Wirtschaft eine Katastrophe. Wir haben den Nachteil der Energiekosten, das werden wir auch nicht mit neuen Windrädern und so weiter kompensieren können. Sicherlich sind wir da auf einem guten Weg. Aber was wir auf jeden Fall brauchen, um wirtschaftlich wettbewerbsfähig international zu sein, ist eben eine gute Infrastruktur. Und das ist genau das, was passieren muss, dass wir wieder mehr Geld investieren in unsere Modernisierung. Ich will gar nicht von neuen Autobahnen sprechen, sondern es geht darum, die bestehenden Strecken wieder auf Vordermann zu bringen.
Man muss sich ja vorstellen, wenn ich es richtig weiß, dass in Deutschland, glaube ich, 95% der Straßen mit Asphalt befestigt sind, in Europa irgendwie ungefähr 90%. Das heißt, die Relevanz dieses Baustoffes und auch des Zustandes der Straßen steht ja für, wenn man es mal großzügig sagt, für fast 100% dessen, wo wir Logistik drauf betreiben. Das Güteraufkommen läuft zum größten Teil über die Straße. Das heißt, wenn dieses Betriebssystem nicht funktioniert, funktioniert auch an vielen Stellen Deutschland nicht mehr richtig, muss man sagen. Ja. Martin, wir wollen ja hier etwas tiefer auch jetzt in die technische Seite einsteigen. Das Thema Asphalt ist im Namen des Verbandes. Das Thema Asphalt fließt vielleicht auch in den Adern der Beteiligten hier ein bisschen in der Leidenschaft. Wie sieht es mit dem Thema Asphalt und Nachhaltigkeit aus, Martin, aus deiner Sicht? Was sind da die Themen, die wir heute im Blick haben müssen hier?
Ja, also Asphalt im Blut, wie du sagst. Also ich kenne es, seitdem ich ja klein bin. Ich habe auch schon im Vorpraktikum zum Studium selber an der Bohle stehen dürfen beim Fertiger. Kenne eigentlich den Asphaltgeruch von klein auf. Was so in der aktuellen Diskussion ja immer so ist, wenn wir über Nachhaltigkeit und Mobilität sprechen, wenn wir die Nachrichten hören und sehen, hat man immer das Gefühl, Bahn ist super, Straße ist schlecht. Also das ist so diese Lesart irgendwie. Und ich finde, da muss man jetzt auch mal, glaube ich, versuchen, in der Folge auch heute in irgendeiner Form auch nochmal Aufklärung zu betreiben. Deswegen für mich so die Frage auch in die Runde, wenn wir mal schauen, Asphalt und Nachhaltigkeit, nachhaltige Entwicklung, nachhaltige Mobilität, wieso geht das? Und wenn ja, wie geht das?
Ja, wenn ich vielleicht nochmal einmal kurz dazwischen gehen darf, wenn es um die Bahn geht, kann ich nur sagen, natürlich gönnen wir der Bahn jeden Euro, aber wir müssen auch wissen, dass über 80% der Güter über die Straße laufen. Das bedeutet, dass auch zukünftig, und das haben mehrere Prognosen, Langzeitprognosen auch gezeigt, wenn der Güterverkehr weiter wachsen wird, und es gibt da Zahlen, 2030 um 30%, 2050 sogar um 54%. Das sind also unglaubliche Zahlen, die da eben noch zusätzlich die Straße belasten werden, und da wird die Bahn uns nicht helfen können. Also ich wünschte auch als Autofahrer, dass viel mehr Verkehr auf die Bahn übertragen wird. Kombinierter Verkehr ist ja so ein Stichwort, aber man muss gerade hier in Nordrhein-Westfalen feststellen, die großen Seehäfen, Rotterdam, Antwerpen, Amsterdam, der ganze Verkehr Richtung Osteuropa läuft über unsere Autobahn. Und es ist einfach nicht möglich, dort Bahnstrecken zu aktivieren, die diesen Verkehr aufnehmen. Selbst wenn die Bahn jetzt auch erheblich finanziell besser ausgestattet wird, wird es Jahre dauern, bis dort eine gewisse Entlastung möglich ist. Und deswegen umso wichtiger ist, dass die Straße weiter auch finanziell besser gestellt wird. Und man muss einfach auch sehen, durch die Lkw-Maut, die ja jetzt nochmal erhöht worden ist zum 1.12.2023, haben wir natürlich auch eine Einnahme, die über 15 Milliarden Euro sich belaufen wird. Das bedeutet einfach, dass die Straße auch mehr zweckgebundenes Geld bekommt. Das wäre für mich der Ansatz.
Herr Teube, ich würde Sie da an der Stelle mal direkt ansprechen wollen. Es gibt da ja verschiedene Aspekte über Temperatur, Helligkeit, Opa und wo der Asphalt auch herkommt, aus den Mischwerken da in eine richtige Richtung zu gehen. Können Sie uns da vielleicht mal mitnehmen, welche Ansätze es da gibt?
Na, selbstverständlich. Asphalt ist von Hause aus ein ganz nachhaltiger Baustoff, weil er einfach die Fähigkeit zur Wiederverwendbarkeit mitbringt. Und das ist auch der Grund, warum wir das schon seit Jahrzehnten betreiben und dort mittlerweile bei der Wiederverwendung des Asphalts auf einem Niveau von 90% schon sind, wo also wirklich der Asphalt, der aus der Straße kommt, wieder in die Straße, sogar in die gleiche Schicht mehrschichtigen Befestigung eingebaut werden kann. Und darüber hinaus haben wir einen bunten Strauß von Möglichkeiten mit dem Baustoff Asphalt. Das beginnt bei aktiver Schadstoffabsenkung durch photokatalytische Asphaltdeckschichten. Das geht über die Möglichkeiten der Temperaturreduzierung, die natürlich einen wesentlichen Beitrag zum Arbeits- und Gesundheitsschutz einerseits leistet, aber zum anderen auch den Verbrauch an Primärenergie signifikant senken hilft und eben auch den ökologischen Fußabdruck des Baustoffs verbessert. Und das geht weiter über aufgehellte Asphaltdeckschichten, die gerade auch in den Städten helfen, die Aufheizung zu verringern. Das geht weiter mit offenporigen Asphalten, manchen als Flüsterasphalt bekannt, den Autobahnen als aktive Lärmschutzmaßnahme, aber eben auch innerstädtisch als wasserdurchlässige Asphaltbefestigung ausgebildet. Stichwort Schwammstadt kann also helfen, innerstädtisch Wasser zu speichern. Wir haben da wirklich viele, viele Möglichkeiten. Auch Energiegewinnung aus Asphaltstraßen, sogenannte Power Roads, sind möglich, wo also die Energie aus der Sonnenwärme über Wärmepumpen für benachbarte Gebäude und Infrastrukturen nutzbar gemacht werden kann. Da ist gerade ganz, ganz viel in Bewegung und das ist eine sehr spannende Zeit.
Das ist ja ein bunter Strauß an Möglichkeiten. Jetzt blicke ich gerade in das Gesicht von Herrn Bokis und denke so, meine Güte, was hängt denn da an rechtlichen Themen hinten dran? Weil Innovation, neue Wege, die eingefahrenen Wege zu verlassen, ist auf der einen Seite ja immer gut und die Techniker haben das möglicherweise auch technisch schon im Griff. Wie sieht es denn da auf der Vergabeseite aus, auf der Genehmigungsseite aus? Was geht da schon und was braucht es noch, damit wir auch diese Innovationen und neue Themen tatsächlich auf die Straße bringen?
Ja, ich sage dann immer, willkommen im Innovationsland Deutschland. Wir haben ganz viele tolle Ideen, von Transrapid über Videorekorder oder MP3-Player und das wird in Deutschland entwickelt, aber die Umsetzung erfolgt dann irgendwo anders. Und das ist, glaube ich, einerseits ein Manko unseres Standorts, dass wir viele Ideen haben, diese aber nicht rechtzeitig umsetzen können. Andererseits sind wir natürlich innovationsfreudig. Und es ist eine ganz große Aufgabe, das Ganze irgendwie ja dann in die Umsetzung zu bringen. Wir haben mit Bürokratie zu kämpfen. Also ich glaube, dass das natürlich nach wie vor ein ganz entscheidender Faktor ist, der noch zu dem Standortnachteil hinzukommt, dass wir, dass unsere Straßen immer schlechter werden und in der Performance abbauen. Wir würden uns natürlich gerne wünschen, dass dann da, wo Innovationen stattfinden und selbst in so kleineren Neben, es ist ja nicht immer die Raketenwissenschaft, die Asphaltindustrie, aber da, wo wir Innovationen haben und wo wir unseren Beitrag leisten können, innovativ nachhaltig zu sein, dass so etwas besser in die Umsetzung gelangt. Und dafür brauchen wir oder dafür appellieren wir natürlich auch an die Politik, dass die Rahmenbedingungen einfach gesetzt werden.
Wenn ich Ihnen auf Knopfdruck 3 konkrete Wünsche da erfüllen könnte, welche würden Sie mir zurufen?
Wer zu sagen? Also erstmal mehr Geld. Das hat sich ja gerade schon herauskristallisiert. Wir brauchen einfach mehr Investitionen, denn Innovation ohne Investition ist nichts. Also es kostet natürlich auch mehr Geld. Das muss man sich ja auch vor Augen halten, dass je nachhaltiger und je klimaschonender ich unterwegs sein möchte, dass es mitunter dann auch mehr Geld kostet. Das ist sicherlich der erste Punkt. Der zweite Punkt wird sein, das ist das, also mein Part, dass ich sage, wir brauchen Bürokratieabbau. Es muss einfacher werden. Also wenn ich daran denke, dass so früher eine Genehmigung für eine Asphaltmischanlage auf zwei Seiten möglich war im Genehmigungsbescheid. Und jetzt haben wir so, naja, so 100 Seiten für eine entsprechende Genehmigung. Ich will das nicht schlecht reden. Das ist jetzt prinzipiell natürlich auch Teil eines Fortschritts ist, dass wir uns im Umweltmanagement und im gesetzlichen Management fortentwickelt haben und die Standards immer nach oben gesetzt haben. Aber Deutschland ist einfach ein Meister darin, sich so zu verzwicken und die entsprechenden Entscheidungen ganz nach oben zu treiben. Und der dritte Punkt, ja, also der wäre jetzt tatsächlich, dass man diesen ganzen Innovationen mehr Platz einräumt und dass man eben dann vielleicht auch mal Gesetze beschließt oder die Möglichkeiten offen lässt, Innovationen auch zuzulassen. Da haben wir ganz viele Beispiele. Wenn wir gerade im temperaturabgesenkten Asphalt uns bewegen, da sind ganz viele Neuerungen auf dem Weg und dann braucht man mehr Flexibilität. Braucht man auch Flexibilität natürlich auch auf der Auftraggeberseite, aber sicherlich auch bei uns.
Also gerade vielleicht das letzte Stichwort nochmal so aus meiner Sicht, ist ja auch ein Thema, das mit Arbeits- und Gesundheitsschutz zu tun hat, mit Einsparung von Primärenergie möglicherweise. Also da müsste doch auch ein Interesse bestehen, diese Themen schneller voranzutreiben, oder?
Absolut. Ich denke da vor allen Dingen in der Hinsicht, dass einerseits natürlich Interesse von der Arbeitnehmerseite besteht und Arbeitsschutz, aber nicht natürlich auch bei uns, ja. Dass wir da die Rahmenbedingungen besser ziehen. Ja, und auf der anderen Seite hat das natürlich auch einen Umweltfaktor. Also je mehr ich Temperatur reduziere, umso mehr kann ich Emissionen einsparen. Und wir bewegen uns ja gerade in einer großen Nachhaltigkeitsdiskussion. Also das ist ja, wir sind nur ein Teil dieser Nachhaltigkeitsdiskussion in der ganzen Industrie in Deutschland. Und wir sollten eigentlich an allen Faktoren die kleinen Rädchen drehen, um ja vielleicht noch die Emissionen weiter einzusparen, um die Möglichkeiten zu schaffen, solange es bautechnisch möglich bleibt.
Ganz kurzer Einwurf dazu. Ich finde den Punkt nochmal besonders erwähnenswert, die kleinen Rädchen drehen. Wir neigen ja schon dazu, uns in der großen Lösung gerne zu verzetteln und die nicht hinzubekommen, statt mal das Machbare auch zu tun. Also vielleicht mal die Dinge durchzuschauen und zu sagen, wo können wir denn niedrigschwellig tatsächlich Dinge voranbringen, die für sich genommen gar nicht so spektakulär sind, aber doch Tag für Tag einen kleinen Beitrag in die richtige Richtung leisten können. Kann man das so sagen? An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache für diejenigen unter unseren Zuhörern, die sich gerade in ihrem eigenen Unternehmen mit relevanten Zukunftsfragen befassen und die deren Ausgestaltung und die Umsetzung von Lösungen beschleunigt und ergebnisorientiert für den Erfolg vorantreiben wollen. Sprechen Sie gern Martin Ferger für Themen zu Lean, BIM, Digitalisierung und Prozessoptimierung über www.ferger-consulting.de und mich, Christian Haag, zu strategischer Transformation, Strategie, Führung und Sparring für Top-Entscheider über www.christianhaag.de an. Im Rahmen dieses Podcasts, aber auch darüber hinaus, tragen wir gern als Speaker in Präsenz oder online zur Inspiration Ihres Publikums im Rahmen Ihrer Veranstaltungen bei. So oder so freuen wir uns auf und über regen Austausch mit Ihnen und euch. Nehmt einfach Kontakt zu uns auf.
Meines Erachtens auf jeden Fall. Ich würde auch nochmal weiter, sag ich mal, drauf rumreiten wollen, Christian. Auf einer der von uns vor kurzem moderierten Veranstaltungen gemeinsam war auch immer wieder die Forderung der Anwesenden an die Politik, es waren auch politische Vertreter da, hört den Fachleuten zu, fragt die Fachleute nach deren Expertise, bevor ihr entsprechende Entscheidungen trefft, Gesetze macht und Co. Und das sieht man ja auch, finde ich, in dem Zusammenhang auch, was Herr Bokis gerade sagt, welche Optionen und Möglichkeiten in so einem aus nicht fachkundiger Sicht vielleicht einfachen Baustoff drinstecken, um Möglichkeiten auch Richtung Nachhaltigkeit zu machen, ohne dass man ein Bürokratiemonster aufzieht. Ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass sich Politik, aber auch Verwaltung in den Dialog begibt mit den Fachexperten und sagt, welche Optionen haben wir denn? Und da gehört neben Bürokratieabbau für mich auch was ganz, ganz Einfaches dazu. Christian, du kennst da meinen Appell. Einfach auch, dass die Leute in den ausschreibenden Stellen mal den Mut haben, aber auch hinten, sag ich mal, hintenrücks den Mut leben dürfen, also Rückendeckung von der politischen Führung haben, auch mal was auszuprobieren. Ja, und nicht zu sagen, ah gut, ich gehe auf Nummer sicher, nimm kein Recyclingmaterial, sondern nimm wieder das neue Material. Aber bei uns auf dem Rathaus steht trotzdem das Schild Nachhaltigkeit, da beißt sich halt oft die Katze selbst in den Schwanz. Man muss dann auch in den kleinen Dingen, und wenn es nur der Fahrradweg ist, sagen, okay, das ist dann schon ein kleiner Beitrag zur Nachhaltigkeit, wenn ich da in der Ausschreibung konsequent auf nachhaltige Konzepte zurückgreife. Und da vielleicht auch nochmal die Frage in die Runde, wenn Sie jetzt die Entwicklung von Ausschreibungsunterlagen sich anschauen, sieht man da Tendenzen, dass auch solche Dinge wie Bewertung von Nachhaltigkeitsaspekten im Verhältnis zum Preis mittlerweile häufiger vorkommen oder auch, dass nachhaltige Konzepte gefordert und gefördert werden? Oder ist es doch noch eher so, dass es gewollt, ja, aber noch nicht so richtig in der
Projektumsetzung ist? Wenn ich da gleich mal antworten darf, erstmal mit einem kurzen Rücksprung, Sie haben es gerade angesprochen, die Wiederverwendung auszuschließen aus reiner Vorsicht oder auch aus Unkenntnis. In vielen Fällen ist es nämlich die reine Unkenntnis des technischen Regelwerks und der technischen Möglichkeiten, die führt, dass sowas ausgeschlossen wird. Damit haben wir zu kämpfen, obwohl die Wiederverwendung seit Jahren schon Stand der Technik ist, fest im Regelwerk verankert ist, überhaupt nichts zu tun wäre, aber ein aktiver Ausschluss eben dazu führt, dass hier Möglichkeiten eingeschränkt werden. Und wenn wir jetzt natürlich die von Ihnen gerade angesprochenen nächsten Schritte gehen wollen, im Sinne von nachhaltigen Wertungskriterien in den Ausschreibungen, dann sind wir da Feuer und Flamme dabei, haben auch die Rahmenbedingungen hier schon geschaffen, sind auch mit einigen Bundesländern, hier kann man auch direkt mal Baden-Württemberg lobend erwähnen, schon den nächsten Schritt gegangen, probieren sowas aus. Andere Länder ziehen nach, in anderen Regionen aber ist das noch völlig tabu. Und wir wünschen uns einfach, dass hier zukünftig auch neben dem Preis andere Kriterien herangezogen werden, weil man nur dadurch dann auch letztlich eine Innovation fördern kann, wenn eben bestimmte Dinge auch belohnt werden, wenn Investitionen belohnt werden, dass man sich eben darüber einen Vorteil im Wettbewerb verschaffen kann und nicht nur der Billigste, der dann eben auch den billigsten und unter Umständen umweltschädlichsten Brennstoff einsetzt, den Vorteil hat.
Ja. Ich glaube, vielleicht nochmal ein Gedanke dazwischen, wenn ich so zuhöre, also das, was geht, auch machen, das ist das eine. Und wir sind ja hier auch in einer Branche unterwegs, die ja prädestiniert ist, auch im kleinen Projekt mal Neues ausprobieren zu können. Martin, wir haben neulich drüber gesprochen, ne? BIM hat man dann am Anfang versucht, an den kompliziertesten und komplexesten Projekten zu machen und scheitert dann damit. Da bietet sich ja eben gerade, wenn ich eine Straße baue, eben vielleicht der Radweg oder die kleine Verbindungsstraße irgendwo an, wo ich mal was Neues ausprobiere. Ich muss ja nicht gleich die Nord-Süd-Autobahn einmal komplett neu machen und feststellen, das hat nicht funktioniert. Also das ist eigentlich sehr kleinteilig, niedrigschwellig, mit geringem Risiko auch zu machen. Und man kann relativ schnell lernen, beim nächsten Projekt verbessern und sich da weiterentwickeln. Also dass das nicht genutzt wird, ist ja in der heutigen Zeit im Grunde aus der Zeit gefallen. Also wir brauchen Innovation. Herr Bokis ist auch schon ganz unruhig dabei.
Ach, ich wollte das eigentlich gerade nochmal erläutern oder ergänzen, weil es immer ja sonst so negativ darüber kommt, dass sich Deutschland so behäbig verhält. Also wir sehen die Ansätze zur Stärkung der Nachhaltigkeit ja durchaus auch. Also gerade in Vergabeverfahren, Projekten, Piloten, die jetzt auf den Weg gebracht werden, also nicht der Preis soll das absolut Maßgebliche sein, sondern, um das mal zu erläutern, dann ist es so ungefähr so 20-30% des gesamten Wertungskriteriums gehen mittlerweile auch in diesen Projekten über Nachhaltigkeitsmaßstäbe. Also wie umweltfreundlich kann ich meinen Asphalt anbieten? Wie umweltfreundlich ist mein Bauprojekt insgesamt, wenn man nur mal auf die ökologischen Nachhaltigkeitskriterien schaut? Und also Man kann mitunter, selbst wenn man nicht der Anbieter mit dem niedrigsten Preis ist, dann darüber, wenn man gut und innovativ anbietet, wenn man CO2-ärmer anbietet als der Wettbewerb, dann so eine Submission auch gewinnen. Und also ein gewisser Wettbewerb, also wir bemerken schon, dass da ist Bewegung drin. Und das ist das, was uns natürlich auch in den nächsten Jahren, Stichwort Transformation, hier ganz klar begleiten wird.
Also man kann den ausschreibenden Stellen zurufen, mehr Mut und mehr davon, der Weg ist schon richtig.
So sieht es aus, ja.
Wenn ich da noch ergänzen darf, es ist sicherlich auch wichtig, dass wir ein einheitliches System haben und dass diese Nachhaltigkeit auch messbar ist. Und insofern bieten sich da auch immer die Asphalttage zu an, um diese Gleichheit dann auch unter den Anbietern hinzubekommen. Und wir als Asphaltverband haben da auch ein Modell entwickelt, wie man das dann zukünftig bewerten kann. Denn nicht alle, die jetzt über Nachhaltigkeit sprechen und das auch dementsprechend anbieten, können es auch dementsprechend messbar machen. Und das muss eben vergleichbar sein. Und das, was Sie gerade sagten, kann ich nur unterstützen. Wir müssen einfach schneller und vor allen Dingen auch mutiger werden, denn es gibt genügend Möglichkeiten und wir in der Asphaltindustrie sind noch lange nicht am Ende unserer Möglichkeiten, was den CO2-Footprint anbelangt. Wir haben da doch deutliche Möglichkeiten, zukünftig noch mehr CO2 einsparen zu können. Das geht halt los, dass wir unsere Prozesse digitalisieren und optimieren. Ja, Vernetzung vom Steinbruch bis zur Baustelle über die Mischanlage, dass wir unsere Produktion dementsprechend dann auch besser planen und dass wir eben damit dann auch erreichen können, dass wir unser Einbaufenster, was zukünftig durch die Temperaturabsenkung deutlich geringer werden wird, wir können nicht mehr im Winter bauen, weil die Temperaturen dann einfach die qualitativen Anforderungen, die wir an die Straße haben, nicht mehr erreichen können. Und diese ganzen Punkte zeigen doch, dass wir noch ein großes Potenzial haben und uns in Zukunft noch mehr da auch in Richtung Nachhaltigkeit entwickeln können.
Ich würde noch mal den Bogen schlagen wollen. Aus der Nachhaltigkeit haben sich ja in letzter Zeit auch die ein oder anderen innovativen Ideen, die über das hinausgehen, was wir bis jetzt gesprochen haben, auch entwickelt. Vielleicht können Sie uns da auch noch mal 2, 3 Highlights nennen, was es jetzt für Möglichkeiten gibt, Mobilität der Zukunft, Nachhaltigkeit durch innovative Konzepte im Bereich Asphalt umzusetzen.
Herr Thorben, ja, vielleicht können Sie uns da mal gerne. Es ist schon kurz angeklungen. Wir haben mit der Asphaltbauweise einen bunten Strauß an Möglichkeiten, hier wirklich Innovationen für mehr Nachhaltigkeit umzusetzen. Das geht über bewährte Konzepte, die sogenannten offenporigen Asphalte, auch auf den Autobahnen als Flüsterasphalt bekannt, die einen wesentlichen Beitrag zu geringeren Lärmemissionen aus dem Verkehr führen können, die aber in etwas anderer Konzeption innerstädtisch angewandt auch wasserdurchlässig ausgebildet werden können, was eben dazu führt, dass die Fläche entsiegelt werden kann für Parkplatzflächen unter Umständen. Eine schöne Sache oder auch Stichwort Schwammstadt zur innerstädtischen Wasserspeicherung herangezogen werden können und damit einen wesentlichen Beitrag auch zur Verbesserung des innerstädtischen Klimas leisten können. Ferner haben wir die Möglichkeit, durch speziell konzipierte Asphaltdeckschichten über die Photokatalyse eine signifikante Stickoxidreduzierung zu erreichen. Das ist wirklich ein innovativer Beitrag, der in großen Städten in Deutschland auch schon Anwendung gefunden hat. Und insgesamt natürlich auch über die Temperaturabsenkung haben wir hier Möglichkeiten, noch zu mehr Nachhaltigkeit zu kommen, indem durch die abgesenkte Produktions- und Verarbeitungstemperatur natürlich der Energieverbrauch sinkt und auch die Belastung von Mensch und Umwelt signifikant nach unten geht. Und darüber hinaus haben wir viele neue Entwicklungen auch im Bereich Energiegewinnung. Sogenannte Power Roads können hier helfen, Wärme aus oder Energie aus der Straße, aus der Sonnenwärme, die auf die Straße trifft, über Wärmepumpen nutzbar zu machen und dann für Brückenenteisung im Winter zu verwenden oder auch benachbarte Gebäude oder Infrastrukturen mit Energie zu versorgen. Aber es sind auch schon Erprobungsstrecken realisiert worden, die ein induktives Laden während des Fahrens für Elektrofahrzeuge ermöglichen. Das sind so Innovationen der jüngsten Vergangenheit, die hier in die Zukunft gerichtet zu mehr Nachhaltigkeit führen können. Und hier sind wir, glaube ich, auch noch nicht am Ende angekommen. Da ist noch ganz viel, was wir uns vorstellen können.
Wenn ich es noch richtig im Kopf habe, ist, glaube ich, in Trondheim gerade die große Initiative, die jetzt, ich glaube, dieses Jahr auf weiten Strecken auch induktives Laden in Asphaltstraßen einbauen. Also da kann man sich ja auch in der nicht so fernen Nachbarschaft dann anschauen, was solche Versuche dann auch in der tatsächlichen Realumgebung dann mit sich gebracht haben. Also ich glaube, da liegt ganz schön viel Potenzial auch, indem man die bestehende Infrastruktur, ich sag mal, ein bisschen aufpimpt. Also ich glaube, wir müssen nicht überall neue Dinge bauen, sondern wir können die Dinge, die wir haben, besser oder anders bauen, um dann den Anforderungen der Zukunft gerecht zu werden. Christian, du wolltest, glaube ich, noch was.
Ja, mir geht gerade durch den Kopf auch im Thema Innovation, Martin. Wir diskutieren in letzter Zeit ja so häufig, dass wir im Bau insgesamt wegkommen müssen vom reinen Projektdenken mehr hin zu industriellen Produktionsprozessen, dass wir mehr in Produkten und in Prozessketten denken. Und Herr Nose hat es vorhin auch schon angesprochen, diese Durchgängigkeit vom Steinbruch bis auf die Baustelle am Ende. Das macht ja auch nicht Halt vor dem Asphaltwerk. Und ich habe so dieses Stichwort Asphaltfabrik im Kopf. Ich habe auch nochmal im Kopf das Thema Brennstoffe, Energie für die Asphaltherstellung. Herr Nose, vielleicht können Sie uns da nochmal mitnehmen. Was sind da so die Themen, die da vielleicht am naheliegendsten sind oder die im Moment schon auf den Weg gebracht werden?
Ja, wir reden in Deutschland über 500 Asphaltmischwerke, die zurzeit circa 38 Millionen Tonnen Asphalt produzieren. Leider in den letzten Jahren immer rückläufige Produktionszahlen, da eben die finanziellen Mittel nicht dementsprechend zur Verfügung gestellt worden sind. Wir fordern als Verband mindestens 40 Millionen Tonnen, Tendenz eher nach oben als nach unten. Die Asphaltmischwerke werden in erster Linie mit Braunkohlenstaub betrieben. Das ist natürlich alles andere als nachhaltig. Und insofern wollen wir natürlich aus diesem doch gut verfügbaren heimischen Brennstoff die Transformation schaffen, eben auch Richtung klimaneutrale Brennstoffe. Da muss man sich natürlich jedes Werk gesondert angucken. Nicht überall ist eben auch Wasserstoff. Das ist auch unser Traum, alle Werke mit grünem Wasserstoff betreiben zu können. Es gibt auch schon die erste Anlage in Norwegen, die mit Wasserstoff produziert. Das wird uns in Deutschland allerdings nicht gelingen. Das heißt, wir müssen weitere Alternativen finden. Da können hydrierte Pflanzenöle aus Recyclingprodukten, die sogenannten HVOs, sicherlich eine große Rolle spielen. Es gibt weitere Möglichkeiten mit Holzstaub, ähnliche gute CO2-Reduzierungen hinzubekommen. Also alles sicherlich Themen, die man sich gesondert pro Standort angucken muss. Uns würde natürlich helfen, was gerade meine Kollegen auch schon angesprochen haben, wenn wir mehr Rückenwind bekämen, insofern, dass derjenige belohnt wird, der eben auch nachhaltiger Asphalt produziert. Das ist sicherlich aktuell wirtschaftlich für den Betreiber nicht möglich. Wir reden hier doch pro Tonne von Mehrkosten, die bei mindestens 6 Euro sich aktuell belaufen. Man muss wissen, eine Tonne Asphalt kostet im Schnitt in Deutschland, je nach Sorte, aber der Durchschnittswert liegt bei 60 Euro. Und dementsprechend sind das natürlich mal locker 10%, die der Betreiber dementsprechend nicht auffangen kann. Aber mit verschiedenen Wertungskriterien, und da, wie gesagt, sind wir als Asphaltverband ja auch schon aktiv, kann man den richtigen Weg hinbekommen, dass man diesen ganzen Prozess der Transformation des Energieträgerwechsels beschleunigt.
Wenn ich nochmal auf die rechtliche Seite gucke oder auf die vielleicht Rahmenbedingungen gucke, Herr Bukis, wenn ich jetzt, wir haben jetzt Richtung Politik geschaut oder Richtung vergebender Einrichtungen geschaut, wenn ich mal jetzt in die Richtung Ihrer Mitglieder schaue und da hört jetzt jemand hier bei unserer Folge zu und sagt, ja, einiges davon kenne ich natürlich, ich bin ja in der Branche, aber an welchem Punkt kann jemand leicht ins Handeln kommen? Ich finde es immer gut, wenn man ja aus dieser großen Rundreise, die wir jetzt auch gemacht haben, nochmal ein paar konkrete Impulse mitnimmt. Also wenn ich jetzt anfangen will, als vielleicht mittelständisches Unternehmen und baue Asphalt ein, was kann ich tun, wo könnte ich ansetzen, was sind im Moment so meine vielleicht naheliegendsten Punkte, wo ich ins Laufen kommen kann, Richtung Zukunft?
Das ist immer etwas schwierig, denn im Prinzip sind so viele Dinge in puncto Transformation, die auf unsere Unternehmen einströmen, die so viele Umstellungsprozesse, dass man leicht den Überblick verlieren kann. Gerade im Mittelstand ist es natürlich so, dass man das natürlich jetzt nicht mit großen Abteilungen begleiten kann und dergleichen. Das heißt, man wird sich auch da auf wesentliche Punkte konzentrieren müssen. Aber ich glaube, dass es möglich ist. Also erstmal Punkt eins, wir haben einen sehr innovationsfreudigen Mittelstand in Deutschland. Ich glaube, dass viele Unternehmen, gerade die so Bauunternehmungen in diesem Bereich durchaus in der Lage sind, damit umzugehen und diese Transformation zu gestalten. Punkt zwei, es sind wieder die kleinen Schritte. Also man wird sicherlich damit helfen können, dass man die eigenen Prozesse noch einmal überblickt und überschaut. Also bin ich hinreichend energieeffizient in meiner Herstellung? Habe ich die Prozesse jetzt wieder Digitalisierung so umgestellt, dass ich auch da entsprechende Einsparungen vornehmen kann? Befindet sich vielleicht auch meine Anlage auf dem neuesten Stand? Gibt es Möglichkeiten, hier mit Nachinvestitionen vielleicht nochmal nachzusteuern, nachzubessern, damit ich genau das, was ja auf uns zurollt, nämlich diese ganze Nachhaltigkeitswelle, damit ich das am besten abfedern kann und sagen kann, okay, ich kann meinen Baustoff jetzt möglichst umweltfreundlich anbieten. Und ja, stehe da natürlich im Wettbewerb dann auch ganz positiv da.
Sie sprechen einen Punkt an, den Martin und ich auch in vielen Projekten in unserem Leben außerhalb dieses Podcasts natürlich oft auch merken. Wir begleiten ja Unternehmen bei strategischer Neuausrichtung, bei diesen Transformationsprozessen. Es ist so, wie Sie sagen, nicht jeder hat ja eine eigene Abteilung und hat da auch eigene Leute, das zu machen. Wir stellen immer wieder fest, dieses an die Hand nehmen, die Themen priorisieren, sie vielleicht auch mal in eine vernünftige, abarbeitbare Reihenfolge zu bringen in so einem Hause und eben da auch mal zu sagen, wie kann ich denn das machen konkret, ist immer erstmal der erste Schritt, um aus dem, was sowieso schon da ist, etwas mehr zu machen Richtung Zukunft. Und dann kommt der zweite Schritt. Also das ist in der Regel auch sehr niedrigschwellig zu tun. Dann kommt der zweite Schritt und der dritte. Denn es ist ja nicht nur ein technisches Thema, es ist immer auch ein Thema, die in Teilen ja sehr wenigen Menschen, die wir noch in den Betrieben haben, dann mitzunehmen in diesen Prozessen, die ja über das Tagesgeschäft hinaus immer auch erstmal eine zusätzliche Arbeit und Belastung sind. Ein Herausfinden, wie geht denn das jetzt anders und besser als das, was bisher so funktionierte. Und ich würde da auch nochmal appellieren an alle, sich wirklich auch Hilfe zu holen. Das muss jetzt gar nicht nur mit uns sein, kann es gerne auch, aber sich da einfach entsprechend aufzustellen und zu sagen, was haben wir denn, wie können wir denn vielleicht auch mit dem Verband zusammen, wie können wir dort die Dinge, die wir schon haben, in eine bessere Reihenfolge bringen, wie können wir aus dem, was wir schon haben, mehr machen, um auch das Fundament für die Raketentechnologie dann irgendwann zu haben. Das fängt ja immer erstmal mit den einfachen Dingen an, bevor ich dann den nächsten übernächsten Schritt mache. Und wir stellen eben oft fest, Martin, man scheitert manchmal daran, dass man die ganz einfachen Dinge nicht macht, weil man von den ganz großartigen Dingen träumt, die man aber eben nicht erreicht, wenn man nicht den ersten einfachen Schritt getan hat. Also das finde ich auch nochmal einen ganz wichtigen Appell, da in dieser Richtung tätig zu werden. Wenn ich jetzt mal so nach vorne schaue, ich habe jetzt vorhin schon mal nach ein paar Wünschen gefragt. Ich spreche mal Herrn Teube an. Wenn ich mal einen ganz harten Satz sage und sage, Asphalt gibt es ab morgen nicht mehr. Was würden wir dann tun?
Da würde ich spontan sagen, dann fallen wir zurück in die Steinzeit, denn dann würde ein ganz wichtiger Baustoff fehlen für unsere Infrastruktur und ein ganz wesentlicher Beitrag zur Nachhaltigkeit würde verloren gehen, denn Asphaltstraßen sind ein ganz wesentlicher Beitrag für Nachhaltigkeit, nicht zuletzt auch aufgrund der Wiederverwendbarkeit des Baustoffes. Und glücklicherweise wird es zu diesem Szenario nicht kommen, auch wenn vielleicht der eine oder andere Vertreter einer Wettbewerbsbauweise sich das wünschen würde. Der Asphalt ist gut aufgestellt und wir müssen jetzt hier nur die Weichen richtig stellen, um auch für die Zukunft gerüstet zu sein. Und da möchte ich noch einen Punkt ansprechen, auch als Hinweis. Wir werden das ja immer wieder auch von kleineren Firmen gefragt. Was mache ich denn jetzt, um richtig zukunftsfähig zu sein? Ganz klar, das Aus für die Kohle ist politisch beschlossen und jeder muss davon ausgehen, zukünftig nicht mehr auf Kohle als Energieträger setzen zu können und sich da möglichst breit aufzustellen, ist sicherlich ein ganz wesentlicher Aspekt der Zukunftsvorsorge für unsere Branche. Und da sind die meisten schon dabei. Und wer da noch nicht aktiv ist, der sollte es jetzt dringend angehen. Und darüber hinaus gibt es natürlich viele weitere Möglichkeiten, die auch maschinentechnisch umgesetzt werden können und müssen, um hier den Anforderungen der Zukunft gewachsen zu sein. Und da sollte sich jeder wirklich fragen, wo stehe ich mit meiner Anlage, wo stehe ich mit meiner Kundschaft und was sind hier die richtigen Entscheidungen für die Zukunft?
Also ich bin beruhigt, Herr Teube. Der Asphalt bleibt uns erhalten. Das war jetzt auch eine harte Frage. Ich frage jetzt Herrn Bokis nochmal, wenn der Satz so beginnen würde, meine Straße der Zukunft stelle ich mir vor als, wie geht's dann weiter? Wie sieht die Straße der Zukunft aus?
Weiterhin als Lebensader unseres Landes. Also Straßen sind die Verbindungspole und Verbindungsmöglichkeiten der Menschen. Nicht nur für Güter, sondern auch für den Individualverkehr. Also da steckt ja auch eine unglaubliche, wichtige soziale Komponente drin. Wohlstand und ja im Prinzip natürlich auch individuelle Freiheit werden über Straßen gewährleistet. Und deswegen ist die Straße der Zukunft für mich eine gute Infrastruktur, die wir haben, also die sehr gut funktioniert. Und gleichzeitig, das ist das Thema auch dieses ganzen Podcasts, habe ich so das Gefühl, gleichzeitig umweltfreundlich daherkommt, also dass wir ressourcenschonend im Einsatz sind und das Ganze so gestalten können, dass wir eine am Ende resiliente und gut funktionierende Straße haben, die mit möglichst geringen Umweltauswirkungen daherkommt.
Herr Nose, ich würde dieses Spiel so mal mit Ihnen versuchen weiterzumachen. Wenn ich einen Satz sagen würde, wenn ich dem Bundesverkehrsminister oder aber dem Bundeskanzler eine Sache mitgeben könnte, dann würde ich ihm sagen?
Er darf auf keinen Fall die Straße vernachlässigen. Ganz im Gegenteil, er muss mehr tun für die Straße. Es ist in den letzten Jahren zu viel passiert. Ich hatte über die Brückensperrungen gesprochen und ja. Dass Brücken und Asphalt immer zusammengehören, ist für uns natürlich auch selbstverständlich. Und wir müssen einfach auch mutiger werden, was neue Prozesse, was neue Innovationen und so weiter anbelangt. Es muss mehr Flexibilität sein. In verschiedenen Podcasts von Ihnen ist ja auch mit Herrn Hübner darüber gesprochen worden, wie kann man Baustellen einfach schneller, schlanker und vor allen Dingen wirtschaftlicher machen, mehr Flexibilität, mehr Möglichkeit, auch Innovation platzieren zu können und vor allen Dingen auch die Bauzeit zu verkürzen. Das ist sicherlich ein ganz entscheidender Punkt.
Ja. Können wir festhalten, auch wenn Asphalte vielleicht heller werden in Zukunft, dass es eine positive Aussage wäre, zu sagen, die Zukunft ist schwarz und das ist gut so. Die Zukunft der Straße ist schwarz und das ist gut so.
Ja, auf jeden Fall. Also was ich noch gerne ergänzen möchte, ist, dass wir circa 2 Milliarden Tonnen Asphalt in Deutschland in den Straßen sozusagen als Rohstoffe haben, die wir wiederverwenden können. Und das ist der Vorteil gegenüber Zement. Bitumen lässt sich immer wieder einschmelzen. Ja, und wenn Sie vorhin von mir die 60 Euro genannt bekommen haben, wissen Sie auch, was das für ein Volksvermögen ist, was in unseren Straßen da schlummert. Und es ist gut so, dass wir eben diesen virtuellen Steinbruch sozusagen mit Bindemittel jederzeit wieder nutzen können. Und das zeichnet halt die Asphaltbranche aus. Und deswegen, ja, die Zukunft ist für mich schwarz.
Sehr gut. Martin, ich glaube, ich sage in unserem Namen auch schon mal vielen, vielen Dank für die vielen Impulse und innovativen Gedanken hier in der Runde. Wir haben eine Rundreise gemacht, sicherlich hier und da mit Mut zur Lücke. Ja, man könnte fast sagen, da sind noch einige Löcher in der Straße, die wir dann vielleicht in einer nächsten Folge mal füllen miteinander und die sozusagen wieder zu einer glatten Decke dann machen. Herzlichen Dank für heute, Herr Nose, Herr Teube, Herr Bukis. Ich glaube, wer hier heute aufmerksam zugehört hat, der findet doch ein paar gute Gedanken und ein paar Ansatzpunkte, wie er beginnen kann.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite.
Herzlichen Dank.
So, immer schön zu sagen, wir sehen schwarz für unsere Zukunft.
Ja, auch von meiner Seite herzlichen Dank für das hochinteressante Gespräch.
Vielen Dank.
Man muss die Themen manchmal umdefinieren. Ja, schwarz ist die neue positive Helligkeit am Horizont an der Stelle.
Gut, alles Gute dann. Ne? Bis die Tage mal, wie man so schön im Ruhrgebiet sagt.
Vielen Dank. Vielen Dank an Sie und euch fürs Zuhören bei Zukunft bauen, dem Zukunftspodcast für die Bauindustrie. Wenn euch der Podcast gefällt, würden wir uns über eine Bewertung freuen und natürlich darüber, wenn ihr den Podcast bei einem Podcast-Provider eures Vertrauens abonniert. Wir freuen uns auf ein Wiederhören. Bis bald.